wäre eine Marienverehrung unterdrückt, die seit Anfang des Christentums in der Ost- und in der Westkirche besteht, zerreißt nicht nur ein heiliges Band, das uns noch mit unseren orthodoxen Brüdern vereint, sondern verletzt auch die Armen des Magnificats und der acht Seligkeiten, die das echte Volk Gottes sind. Es ist nicht wahr, dass das Verdrängen Mariens die Herzen für den Einfluss Christi öffnet. Das Abbröckeln der Glaubenslehre, die Aushöhlung des Begriffes der Heiligkeit, die Ablehnung der evangelischen Räte, der Sittenzerfall, die Untreue zahlreicher Priester, die totale religiöse Unwissenheit, in der die Jugend erzogen wird, und so viele andere kirchliche Krisenerscheinungen wüten am verheerendsten in jenen Ländern, in denen die Vertreibung Mariens, die alle Häresien überwunden hat, am radikalsten durchgeführt wird.
Ja, grüß Gott und herzlich willkommen zu Weltkirche aktuell, liebe Hörer. Die Stimme, die Sie gerade gehört haben, gehörte Pater Werenfried van Straten, dem Gründer von Kirche in Not. Immer wieder hat er über die Bedeutung der Gottesmutter als Beschützerin der Christenheit gepredigt und auch den Rosenkranz als Schutzgebet empfohlen. An seinen Worten wird auch deutlich, dass es sich bei Marienverehrung um mehr als um einen Diskussionspunkt zwischen der evangelischen und katholischen Kirche handelt. Sie ist ein Herzstück katholischen Glaubens, aber sie sollte für jeden Christen selbstverständlich sein. Dieser Meinung ist auch Monsignore Markus Hofmann. Als wir die folgende Sendung aufgezeichnet haben, war er Bischofsvikar im Erzbistum Köln. Mit Wirkung zum 1. Mai 2018 wurde er zum Generalvikar des Bistums ernannt. Die Fragen stellte ihm Anselm Blumberg.
Der Erzengel Gabriel begrüßt Maria als Begnadete. Diese besondere Gnade, die Maria von Gott zuteil wurde, die drückt die Kirche in Mariendogmen aus. Und deswegen möchte ich zuerst mit Ihnen über die vier Mariendogmen sprechen. Gleich das erste Dogma heißt ja, Maria ist Gottesgebärerin. Dieser Titel klingt zunächst mal wie eine Provokation. Wie kann denn ein Geschöpf seinen Schöpfer gebären und hervorbringen? Warum ist dieser Titel, dieser besondere Titel, aber keine Anmaßung?
Die Kirche hat auf das Leben Mariens, auf die Pläne Gottes mit ihr geschaut, nachgedacht, betrachtet, gebetet und dann beim Konzil von Ephesus 431 klar gesehen und auch entschieden, dass dieser Titel zu Recht Maria schon vorher vom gläubigen Volk gegeben worden ist, Gottesgebärerin, weil die Menschheit und die Gottheit Jesu in Maria untrennbar verbunden worden sind vom ersten Augenblick der Existenz des menschgewordenen Gottessohnes in ihrem Schoß. Und deswegen hat die Kirche erkannt, indem sie auf das Geheimnis Christi schaut, all das, was man von der einen Natur aussagen kann, kann man auch von der anderen Natur aussagen. Die Frage zu stellen, ist Gottesgebärerin nicht ein überzogener Titel, ist richtig. Denn wie Sie gesagt haben, natürlich kann normalerweise ein Geschöpf nicht Gott, den Schöpfer, gebären. Aber Maria hat ja Jesus geboren und er war vom ersten Augenblick seiner Existenz in ihrem Schoß an wahrer Gott und wahrer Mensch. Und deswegen hat sie auch Gott geboren, der mit der Menschennatur aus ihr gekommen ist.
Dann ist eigentlich dieses erste Mariendogma zugleich auch ein Christusdogma.
Ganz genau, und das gilt für alle Betrachtung im Hinblick auf Maria. Wenn wir Maria betrachten, wenn wir sie richtig sehen, dann hilft sie uns noch besser, ihren Sohn zu verstehen. Sie hat von ihrem ganzen Wesen her den hinweisenden Charakter, und das gilt auch für die, die auf sie schauen.
Das zweite marianische Dogma heißt, Maria ist allzeit Jungfrau, das heißt vor der Geburt, in der Geburt, nach der Geburt immer Jungfrau. Das heißt aber auch, sie hat ohne Zutun eines Mannes Christus empfangen. Warum ist Gott wohl mit Maria so einen ganz besonderen Weg gegangen?
Da gibt es mehrere Gründe, die die Theologen im Nachdenken gefunden haben. Das eine, dass Gott dieses unglaubliche Wunder der Menschwerdung des ewigen Sohnes natürlich auch irgendwie hat markieren wollen. Er ist in der Stille am Werk gewesen. In Nazareth waren keine Fernsehkameras dabei, war nicht die Weltöffentlichkeit anwesend. Aber irgendwie ist es so außergewöhnlich, dass zumindest für die unmittelbar Betroffene und für die, die Zeugen dieses Geschehens geworden sind, wie der heilige Josef, schon auch ein deutlicher Marker da sein sollte. Der Prophet Jesaja hat es angekündigt: Seht, die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären. Das war also auch die Erfüllung der alttestamentlichen Vorhersage, dass die Jungfrau empfängt und gebiert. Dann gilt auch, dass Gott hier noch einmal gewissermaßen neu ansetzt. Maria ist der Mensch, wo Gott noch einmal zeigt, so habe ich mir den Menschen gedacht. In ihr, und dann kommen wir schon zum nächsten Dogma, der unbefleckten Empfängnis, und in ihrem Sohn, den Paulus den neuen Adam nennt. Da beginnt die Menschheit gewissermaßen noch einmal neu. Und die Theologen haben auch gesehen, dass Christus, der neue Adam, eigentlich das Modell schon für den ersten Adam gewesen ist. Dass Gott in seiner Allmacht und Allwissenheit ja schon wusste, dass der Sohn einmal Mensch werden wird. Deswegen hat der Adam den ersten Menschen schon nach dem Modell Christi geschaffen. Und Eva auch nach dem Modell Mariens, weil Maria als neue Eva auch an die Seite des neuen Adam tritt.
Dogmatisiert wurde das ganze Jahr 1854 und wenige Jahre danach hat sich Maria offenbart, der Bernadette von Lourdes, als unbefleckte Empfängnis. Inwiefern, was steckt da dahinter? Von welchem Makel ist jetzt Maria als die neue Eva verschont geblieben?
Vom Makel, vom Fehler der Erbschuld, den Folgen der ersten Sünde des Menschen, die dann als Mangel, als Hypothek, als Schuld weitergegeben worden ist. Die ersten Menschen waren in einer besonderen Freundschaft zu Gott. Dieses Geschenk haben sie aufs Spiel gesetzt und verschuldet verloren. Und deswegen konnten sie diese besondere Beziehung zu Gott nicht an ihre Nachkommen weitergeben. Wenn ich ein Erbe antrete und sage, ja, ich möchte die Erbfolge antreten, kann es passieren, dass ich auch Schulden erbe, für die ich selber keine Verantwortung trage. Ich habe nichts falsch gemacht, aber wenn meine Großeltern Schulden hatten und ich in die Erbfolge eintrete, kann ich unter Umständen dann diese Schulden erben. So ähnlich ist es mit der Erbsünde, keine persönliche Schuld, aber ein Minus, mit dem ich erst einmal leben muss. Davor ist Maria bewahrt geblieben.
Sprechen wir über das letzte Mariendogma nun. Das ist 1950 veröffentlicht worden. Maria ist mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen worden. Inwiefern ist dieses letzte Dogma eine folgerichtige Konsequenz aus den vorangegangenen Dogmen?
Johannes von Damaskus, ein Kirchenvater aus dem ersten Jahrtausend, ist derjenige, der wahrscheinlich die tiefste und beste Begründung für dieses Dogma auch in der alten Zeit gegeben hat. Und er sagt, der Leib, der dem menschwerdenden Gott seinen Leib gegeben hat, der Leib der Jungfrau Maria, er durfte die Verwesung nicht schauen. Er war in so besonderer Weise auserwählt und wurde geheiligt, indem Gott selbst in ihm wohnte. war frei von jeder Sünde, auch von den Folgen der Sünde. Und deswegen war auch die Strafe für die Sünde, das Vergehen des Leibes im Grab, nicht angemessen für Maria.
Vom heiligen Bernhard von Clairvaux ist der Satz überliefert: Über Maria kann man nie genug sagen. Wie meint er das?
Der heilige Bernhard von Clairvaux hat sehr tief auf Maria geschaut. Er hat zu ihr gebetet. Er hat die Gläubigen seiner Zeit und seitdem immer wieder auch ermutigt, auf Maria zu schauen, weil er erfahren hat, wenn wir auf Maria blicken, dann führt sie uns zu Christus. Und sie ist so erfüllt von der Gnade Gottes, vom Geheimnis Gottes, das für unseren Verstand ja unfassbar ist, dass schon das Widerspiegeln des Geheimnisses Gottes in Maria so groß ist, dass wir nie an ein Ende kommen, die Größe, die Gott in sie hineingelegt hat, zu betrachten. Wir werden immer Neues finden. Es ist auch eine Frage der Liebe. Wenn ich einen Menschen liebe, dann werde ich auch nicht müde, ihn anzuschauen und werde immer wieder auch mich daran erfreuen und auch neue Facetten in einem sonstigen Menschen entdecken können, erst recht bei jemandem, der so reich beschenkt ist wie Maria.
Maria ist sehr groß vor Gott, aber sie behält ihre Größe nicht für sich, sondern sie ist auch Fürbitterin für alle Menschen. Sie wird auch die fürbittende Allmacht sogar genannt, also wesentlich stärkere Fürbitte als alle anderen Heiligen. Wie ist dieser Titel der fürbittenden Allmacht zu verstehen?
Er ist zunächst einmal, denke ich, Echo der Erfahrung. Wenn man zu Maria geht, dann erfährt man, die Bitten, die man an sie richtet, die haben besonderes Gewicht bei ihrem Sohn. Wir kennen das von der Begebenheit bei der Hochzeit zu Kana, dass sich Maria an Jesus wendet. Und obwohl sie erst eine eher ernüchternde Antwort erhält, weiß sie, was ihr Sohn tun wird und sagt deswegen den Dienern, was er euch sagt, das tut. Und seitdem hat die Christenheit immer wieder erfahren, wenn wir uns an Maria wenden, dann tritt sie für uns ein. Das ist auch ihre Aufgabe, die sie von Gott erhalten hat, für uns einzutreten als Mutter Christi. Es kommt dabei auch etwa zu Hilfe, wenn man versteht, im altisraelitischen Königtum war die Mutter des Königs diejenige, die wir heute als First Lady am Hof bezeichnen würden. Nicht die Ehefrau des Königs, die Mutter des Königs war diejenige, die eine ganz besondere Stellung hatte. Und Jesus kommt aus dem Hause Davids, er ist der wahre König der Juden, ja der König des gesamten Universums. Und so hat Maria auch eine besondere Aufgabe in seinem Reich inne. Und die Erfahrung zeigt, er kann seiner Mutter keine Bitte abschlagen.
Die Fürbitte Mariens wird auch tausendfach dokumentiert durch Votivtafeln an Wallfahrtsorten. Was ist denn die schönste Gebetserhörung, von der Sie gehört haben oder die Sie erlebt haben?
Für mich ist eine der gewaltigsten Gebetserhörungen der Fall der Mauer, der geschehen ist, davon bin ich tief überzeugt, aber nicht nur ich alleine, weil die Bitten Mariens in Fatima Gehör gefunden haben bei vielen Menschen, die den Rosenkranz gebetet haben, über Jahre und Jahrzehnte hindurch. Und weil der Heilige Vater Johannes Paul II. Dann auch die Bitte der Weihe Russlands und der ganzen Welt an ihr unbeflecktes Herz erfüllt hat. Ich bin Zeitzeuge der Ereignisse des Falles der Mauer, und das ist schon gewaltig, was da geschehen ist. Persönlich, sage ich mal, auf einem kleinen Rahmen durfte ich Zeuge sein, wie eine zerbrochene Ehe, die nach menschlichem Ermessen völlig zerstört war, nach 30 Jahren wieder geheilt werden konnte, weil in diesem Falle die Ehefrau ganz treu ihrem Eheversprechen geblieben ist, sehr intensiv gebetet hat und es dann tatsächlich erfahren durfte, dass ihr Ehemann, der sie sehr übel betrogen hatte, zurückgekehrt ist nach 30 Jahren. Und am Hochzeitstag sind die beiden wieder ganz im Frieden vereint gewesen. Und die Frau ist an diesem Tag auch gestorben, weil sie schwer krank war. Aber sie hat noch erleben dürfen, dass ihre Gebete erhört worden sind. Ich durfte dabei sein als Priester. Die Sterbesakramente spenden. Das hat mich sehr bewegt.
Also die Mutter Gottes hat ja am Anfang einer Ehe in Kana schon ein Wunder bewirkt und hier dann am Ende der Ehe auch wieder. Martin Luther hat ja die Mutter Gottes sehr verehrt. Er hat wunderbare Texte über Maria geschrieben, aber er lehnte ab, sie anzurufen als Fürbitterin am Throne Gottes. Welche Bedenken hatte er denn dagegen?
Martin Luther war es sehr darum zu tun, die Mittlerschaft Jesu Christi in keiner Weise zu schmälern. Und er hatte die Sorge, wenn wir Maria als Fürsprecherin anrufen, dass dann die Mittlerschaft Christi beeinträchtigt würde. Die Vorstellung, die man heute so auch schon mal hört, wieso brauchen wir denn eine Vorzimmerdame oder eine Sekretärin, eine Vermittlerin, wir können direkt zum Chef gehen, die leider dann nicht berücksichtigt, dass Jesus selber Maria eine aktive Rolle in seinen Plänen zugesprochen hat. So sagt das Zweite Vatikanische Konzil in seinem 8. Kapitel von Lumen Gentium über Maria, dass sie den Plänen Gottes entsprechend unter dem Kreuz stand und dass sie dem Opfer ihres Sohnes innerlich zustimmte und aktiv daran beteiligt war, nicht nur eine passive Zeugin gewesen ist, sondern eine aktive Rolle ausgeübt hat. Und deswegen kommt ihr zu Recht diese Mittlerfunktion zu, nicht unabhängig von der Mittlerschaft Jesu, auch nicht daneben, sondern vollkommen integriert. Und nur weil Jesus die Brücke baut zwischen den sündigen Menschen und dem Vater, kann überhaupt Maria hier auch eine aktive Rolle übernehmen.
Es gibt also keine Konkurrenz zwischen Jesus und Maria.
Genau.
Maria wird verehrt durch zahlreiche Gebete. Das bekannteste Mariengebet ist das Ave Maria. Es ist ein christliches Kerngebet geworden. Aus welchen Elementen setzt es sich denn zusammen?
Das Ave Maria, wie wir es heute kennen, hat zwei Teile. Der erste Teil ist die Kombination von zwei biblischen Versen. Einmal die Worte des Engels an Maria in Nazareth und dann die Worte Elisabeths an Maria, als Maria zu ihr kommt und sie besucht. Und der zweite Teil ist eine etwas spätere Ergänzung, die bei Bernardin von Siena, wenn ich recht weiß, im 15. Jahrhundert das erste Mal belegt ist und die dann vom Papst Pius V. etwa 100 Jahre später offiziell auch in die Liturgie der Kirche aufgenommen wurde und seitdem fest auch zum Gegrüßet seist du Maria gehört.
Ein Rosenkranz besteht ja aus 50 solchen Gegrüßet seist du Maria. Der Rosenkranz ist das Lieblingsgebet zahlreicher Heilige gewesen. Und Johannes Paul II. Hat diesen Rosenkranz nun erweitert um die lichtreichen Geheimnisse. Das war schon ein mutiger Schritt, denn der Rosenkranz hat doch eine gewisse Tradition schon hinter sich. Warum war diese Erweiterung notwendig?
Wenn wir die bisherigen Rosenkränze anschauen, den freudenreichen, dann gab es ja nach dem 5. Geheimnis, dem Wiederauffinden Jesu im Tempel, eine große zeitliche Lücke und das nächste Geheimnis war dann schon das Leiden Jesu im Garten Gethsemane. Das ganze öffentliche Wirken wurde in diesen klassischen Rosenkränzen bisher nicht betrachtet, obwohl wir in den Evangelien ja vieles davon wissen. Und so war es eine sehr weise und kluge Entscheidung von Johannes Paul, diese Lücke gewissermaßen zu füllen.
Maria hat sich in Fatima offenbart als unsere liebe Frau vom Rosenkranz. Maria ist in Fatima erschienen, aber nicht nur in Fatima, sondern auch in Lourdes, in Lazalet, in Kibeo zum Beispiel, auch 1981. Wir erleben eine gewisse Häufung der Marienerscheinungen in den letzten Jahrhunderten. Was könnte denn darauf hindeuten, warum Maria jetzt so häufig erscheint?
Zunächst einmal zeigt das ihre bleibende Sorge um ihre Kinder. Sie ist ja unsere geistliche Mutter. Auch das sagt das Zweite Vatikanische Konzil sehr schön, dass jeder Getaufte zunächst einmal eine Beziehung zur Mutter Gottes hat, zu Maria hat, weil er als Bruder oder Schwester Jesu immer auch schon, ob er das jetzt bewusst wahrnimmt oder nicht, eine Beziehung zur Mutter in der Ordnung der Gnade, zu Maria hat. Und Maria sorgt sich um ihre Kinder und sie sieht, dass wir ihre Hilfe, ihren Trost, ihre Ermunterung, ihre Mahnung nötig haben. Und deswegen zeigt sie sich, setzt sie sich ein. Es ist auch gut möglich, dass das darauf hindeutet, dass sozusagen die Entscheidung, die endgültige Entscheidung der Geschichte näher rückt. Wir wissen nicht, wann die Wiederkunft des Herrn ist, aber wir können davon ausgehen, dass derjenige, der gegen Gott arbeitet, seine Zeit auch ablaufen sieht und entsprechend aggressiv auftritt und dass deswegen die Mutter umso mehr auch den Gegenangriff in guter Weise startet.
Kommen wir nochmal zum Gebet. Maria hat in Gebeten verschiedene Ehrentitel. In der Lauretanischen Litanei sind es 51 Ehrentitel Mariens. Welche Anrufung Mariens ist denn Ihre Lieblingsanrufung?
Ich habe keine spezifische Lieblingsanrufung aus der Lauretanischen Litanei. Ich finde alle schön und bedeutungsvoll. Von daher gibt es meines Erachtens keine Anrufung, keinen einzelnen Titel, der alle Seiten umfasst. Theologisch die wichtigste ist sicherlich die Gottesgebärerin, aber auch die anderen einzelnen Facetten und Akzente haben ihre Bedeutung und machen gerade in der Fülle das Geheimnis Mariens anschaulich.
Eine besondere Form der Marienverehrung ist ja die Marienweihe. Johannes Paul II. Und Papst Franziskus haben zum Beispiel ihr Pontifikat Maria geweiht. Was bedeutet das eigentlich, sich selbst oder sein Leben Maria zu weihen?
Eine Weihe bedeutet immer eine gewisse Übereignung, Aussonderung, spezielle Bindung eines Gegenstandes, den man weihen kann, oder in diesem Falle jetzt einer Person an eine andere Person. Das bedeutet, dass ich mich in den Schutz Mariens begebe, wenn ich mich ihr weihe, dass ich ihre Stellung, die von Gottes Plänen herrührt, anerkenne und in Anspruch nehme.
Nun ist Maria selber aber nur ein Geschöpf. Sie ist nicht Gott selbst, dem alles gehört. Warum ist es erlaubt und sogar empfohlen, sich Maria so ganz in die Hände zu geben?
Weil, wenn wir das tun, wir nicht bei ihr stehen bleiben, sondern sie uns sozusagen an die Hand nimmt. Und der sicherste und kürzeste Weg, wie es der heilige Ludwig Maria Grignion von Montfort sagt, zu Christus ist. Niemand kennt Christus besser unter den Menschen als Maria. Niemand ist ihm näher verbunden. Und niemand kennt auch mein Herz besser als meine Mutter. Und deswegen bin ich gut beraten, mich ihr anzuvertrauen, was auch Zeichen einer guten Demut, einer kindlichen Haltung gegenüber Maria ist.
Wenn ich jetzt überlege, ob ich Maria mein Leben weihen soll oder nicht, welche Konsequenzen könnte das denn für mein Leben haben, wenn ich Maria mein Leben weihe?
Wenn ich mich ihr anvertraue, wenn ich sage, ich möchte mit dir in ganz besonderer Weise verbunden sein, dann heißt das, dass ich eine besondere Sicherheit haben darf, dass sie meine Bitte auch annimmt und ernst nimmt, dass sie für mich sorgt. Das heißt natürlich aber auch, dass ich auch so leben muss und mich darum ernsthaft bemühen sollte, so zu leben, wie Maria es wünscht, nämlich entsprechend dem, was Jesus gesagt hat. Wie sie damals gesagt hat, was er euch sagt, das tut in Kana, sagt sie auch jedem, der heute sich an sie wendet, was Jesus dir sagt im Evangelium, durch die Kirche, in den Geboten, im Gewissen, das tue. In Fatima hat sie gesagt, bekehrt euch, tut Buße, betet, bringt Opfer. Das ist nichts anderes als das, was Jesus im Evangelium auch sagt. Und das ist das, was Maria sagt und was ich dann auch ernst nehmen muss. Und ich sollte mir auch ihre Anliegen zu eigen machen. Denn Maria sorgt sich ja nicht nur um mich alleine, sondern auch um alle anderen ihrer Kinder, um meine Brüder und Schwestern.
Ja, da bin ich gleich bei der letzten Frage. Maria wird die Mutter aller Christen genannt und das ist auch sehr plausibel, denn Jesus am Kreuz sagt zu Johannes, siehe deine Mutter. Aber die Liturgie der Kirche nennt Maria sogar die Mutter aller Menschen. Wie kommt denn dieser Titel zustande?
Maria hat bei der Erlösung, die Jesus am Kreuz grundsätzlich für alle Menschen erwirkt hat, verdient hat, vollzogen hat, aktiv mitgewirkt an prominenter Stelle. Und deswegen ist sie von der Intention her auch die Mutter all derer, denen diese Erlösung zuteil werden soll. Und als Gefährtin des Erlösers, wie Pius XII. Sie etwa genannt hat, steht sie eben, oder wie die Kirchenväter schon seit dem 2. Jahrhundert sagen, als neue Eva an der Seite des neuen Adam. Und wie Eva im Alten Testament die Mutter aller Lebendigen genannt wurde, die Mutter aller Menschen, die von ihr und Adam abstammen, so ist Maria zusammen mit Jesus die Mutter all derer, die zu diesem neuen Menschengeschlecht gehören.
Bischof Sikar Hofmann, ganz herzlichen Dank für Ihre Erläuterungen und Ihren Besuch im Studio von Kirche in Not in München.
Das war der erste Teil unserer heutigen Sendung zum Thema Marienverehrung. Anselm Blumberg sprach mit Monsignore Markus Hofmann. Seit 1. Mai ist er Generalvikar des Erzbistums Köln. Wir bleiben auch im zweiten Teil unserer Sendung beim Thema und sprechen mit Monsignore Florian Kolfhaus, der ein Buch mit dem Titel »Ganz dein, Maria« geschrieben hat. In ihm präsentiert er einen geistlichen Weg der Ganzhingabe an Jesus durch Maria. Dieses Gespräch hören Sie gleich nach einer kurzen Musik.
Herzlich willkommen, Monsignore Kolfhaus.
Grüß Gott.
Ganz dein, Maria, totus tuus, dieser Wahlspruch von Johannes Paul II., den hat er sich ja nicht aus den Fingern gesogen. Er kommt vom heiligen Ludwig Maria Grignion von Montfort. Wer war dieser Heilige?
Ja, der heilige Ludwig Maria Grignion ist bei Insidern ein bekannter und beliebter Heiliger, leider noch nicht bei der breiten Masse so wie der heilige Franziskus oder vielleicht auch der heilige Pater Pio. Der heilige Ludwig Maria Grignion ist 1673 in der Bretagne geboren worden, also Franzose, und hat während seines kurzen Lebens, er ist schon mit 43 gestorben, ganz engagiert als Volksmissionar gearbeitet. Ist also durch die Lande gezogen, hat gepredigt, hat den Kindern den Katechismus gelehrt und hat teilweise ganz moderne Methoden angewandt, so zum Beispiel Lieder verfasst, um religiöses Wissen durch die Musik zu vermitteln. Dabei waren seine Erfolge nicht automatisch, waren also nicht vorhersehbar, denn in immerhin 7 Diözesen Frankreichs hat er Predigtverbot bekommen. Trotzdem hat der heilige Ludwig Maria nicht aufgegeben, hat weitergemacht, nicht zuletzt aufgrund seines übergroßen Vertrauens in Maria, in die Mutter Gottes, der er sich ganz geweiht hat.
Monsignore Kolfhaus, wenn wir hören Heiligkeit, dann erschrecken wir erstmal. Jeder von uns weiß, die Heiligkeit, von der sind wir alle im Alltag sehr weit entfernt. Aber Grignion sagt, der marianische Weg ist ein leichter Weg zu Maria. Wie funktioniert das?
Wenn ich einhaken darf, es stimmt, wir erschrecken oft, wenn von Heiligkeit die Rede ist, weil wir meinen, dass Heiligkeit oft irgendwas bedeutet mit Weltfremdheit, aus der Welt fliehen, traurig sein, asketisch sein, moralisch perfekt. All das stimmt so nicht. Heilig sein bedeutet, den Willen Gottes zu tun. Und wer den Willen Gottes tut, der ist glücklich. In dieser Welt und in der anderen. Mit Maria ist es leicht, heilig zu werden. So wie es für ein Kind leicht ist, laufen zu lernen, wenn es die Hand der Mutter ergreift, so ist es leicht für uns zu laufen, ohne zu fallen, wenn wir ihre Hand festhalten, weil sie einfach immer mit dabei ist und unseren Alltag Christus wohlgefällig macht, indem sie uns einfach begleitet, uns anleitet, so wie es eine Mutter bei kleinen Kindern tut, die sozusagen jeden Handgriff lenkt und sobald ein Kind stolpert, schon herbeieilt und merkt, halt, ich muss es jetzt auffangen. So ähnlich kann man sich das auch vorstellen, wenn der heilige Ludwig Maria Grignion sagt, die Marienweihe macht es leicht, Christus nachzufolgen, also ein Heiliger zu werden.
Der volle Titel heißt ja Ganzhingabe an Jesus durch Maria. Inwiefern ist denn Marienweihe letztendlich eine Christusweihe?
Ja, der heilige Ludwig Maria Grignion unterstreicht das ganz deutlich. Er sagt, die Marienweihe ist eine bewusste Erneuerung der Taufgelübde. Die meisten von uns wurden ja als Kinder getauft und da hat der Pate ein Leben aus dem Glauben versprochen. Bei der Marienweihe soll ich jetzt selber Ja zu Jesus sagen, meine Taufversprechen ganz bewusst erneuern, aber in, durch und mit Maria, weil sie der Weg ist, der zu Jesus führt. So wie Jesus durch Maria in diese Welt gekommen ist. Ist ja nicht einfach aus der Wüste aufgetaucht als erwachsener Mann, der keine menschliche Mutter wollte, sondern er wollte sie. So sollen wir durch sie zu ihm kommen. Und auch Jesus ist letztlich nicht die Endstation, sondern durch Jesus den einen Mittler zum Vater, zur Dreifaltigkeit.
Ganz Hingabe an Maria, an Jesus, an den Vater. Das klingt sehr radikal. Was gebe ich da eigentlich alles von mir, wenn ich die Ganzhingabe vollziehe?
Alles. Die Antwort ist ganz einfach. Sie geben alles. Es geht nicht darum, der Mutter Gottes einen Euro zu geben, so wie das auch noch nicht Nächstenliebe ist, wenn ich das einem Bettler in den Hut schmeiße. Es geht darum, alles zu geben. So wie zwei Eheleute einander grundsätzlich alles schenken, weil sie einander lieben, so geht es darum, dass ich Maria alles gebe. Mein Leib, meine Seele, meinen äußeren, meinen inneren Besitz. Und das nicht aus Angst, so als ob sie mir da etwas nehmen könnte, als ob sie nur darauf wartet, mir irgendetwas kaputt zu machen, sondern ganz im Gegenteil, damit sie mich und all das Meine bewahrt und behütet und schön macht und Frucht bringen lässt.
Was muss ich dann ändern an einem Leben, das sich ganz Maria anvertraut hat?
Zunächst einmal, und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man die Idee des heiligen Ludwig Maria Grignion verstehen will, zunächst einmal muss ich selber gar nicht viel machen. Ich nehme die Hand der Mutter Gottes und lass mich führen. Nach der Weihe wird mein Leben zunächst einmal so weiterlaufen wie bisher. Ich mache meine Arbeit, ich habe meine Familie. Wahrscheinlich habe ich auch immer noch die gleichen Sünden und Fehler, in die ich zurückfalle. Aber innerlich wird sich etwas radikal verändern. Ich werde merken, dass Maria bei allem mit dabei ist. Ich werde in den Sorgen und Schwierigkeiten des Lebens ruhiger bleiben. Ich werde die Freuden mit größerer Innigkeit erleben. Und wenn ich falle, werde ich viel schneller aufstehen. Noch einmal, um auf das Bild zurückzukommen, ein kleines Kind, das fällt, rappelt sich allein nur langsam und unter großem Geschrei hoch. Wenn die Mutter kommt, steht es sofort wieder und kann weiterlaufen. Das passiert auch, wenn ich mich Maria weihe und mit ihr ein christliches Leben zu führen versuche.
Der heilige Ludwig Maria Grignion versucht dafür eine Anlage und einen Fahrplan zu schreiben. Auch Sie haben eine Anleitung geschrieben. Das Buch heißt Ganz dein, Maria. Wo liegt nun der Unterschied zu Ihrer Vorlage von Grignion?
Nun, der Unterschied liegt ganz einfach darin, dass mein Buch kürzer ist, kürzer gefasst. Der heilige Ludwig hat einen 33-tägigen Vorbereitungsweg auf die Weihe gewählt. Meine Vorbereitung, die sich natürlich an seinem Weg orientiert, umfasst nur 12 Tage, weil das für einen modernen Menschen sicherlich leichter zu machen ist. Und mein Buch hat natürlich eine in gewissem Sinn zeitgemäßere Sprache. Der heilige Ludwig hat die Sprache des 17. Jahrhunderts. Ich als Autor im 21. Jahrhundert schreibe vielleicht in einer Art und Weise, die leichter verständlich ist, gerade auch für junge Menschen oder für solche, die mit religiöser, spiritueller Literatur noch nicht vertraut sind.
Wie sind denn diese 12 Tage inhaltlich gegliedert?
Ja, es ist auch in 2 Teile zunächst einmal. Es gibt eine 3-tägige Vorbereitungszeit, 3 Tage zur Gewissenserforschung. Der erste Tag ist meinem Verhältnis zu Gott gewidmet, der zweite dem Verhältnis zum Nächsten und der dritte meinem Verhältnis zu mir selbst. Dann empfehle ich, eine Beichte abzulegen und dann sozusagen mit Volldampf, mit neuem Schwung in die Novene zu gehen. Also 9 Tage der Vorbereitung auf die Marienweihe, um Maria kennenzulernen. In diesen 9 Tagen geht der Beter, der Leser des Buches, verschiedene Stationen des Lebens Mariens durch, von ihrer unbefleckten Empfängnis bis hin zu ihrer Krönung in den Himmel. Gleichzeitig werden Texte präsentiert, natürlich Texte vom heiligen Ludwig Maria Grignion de Montfort, eine Auswahl aus dem Goldenen Buch. Und dann, das ist ein Unterschied zu der großen Vorlage, dem Goldenen Buch, es werden auch Heilige präsentiert. Beispiele sagen ja viel mehr als Worte. Es geht also darum, marianische Heilige zu präsentieren, damit man ein Gespür dafür bekommt, wie kann man Jesus mit Maria nachfolgen. Wie haben es denn die Heiligen gemacht? Und vielleicht kann ich davon lernen, kann was aufschnappen, kann was ausprobieren und sagen, wenn der oder die das geschafft hat, dann schaffe ich das auch mit Gottes und Mariens Hilfe.
Da haben Sie 9 Heilige ausgewählt. War es nun schwierig, 9 marianische Heilige zu finden, oder war es umgekehrt eher mühevoll, eine Auswahl von 9 Heiligen zu finden?
Es war sehr schwierig, 9 Heilige zu finden. Warum? Weil alle Heiligen marianisch sind. Es gibt keinen Heiligen, der nicht eine besondere Beziehung zu Maria hätte. Insofern hätte ich aus der ganzen Fülle der katholischen Seligen und Heiligen noch viel mehr auswählen können. Und die Schwierigkeit war, sich auf 9 zu beschränken. Der Leitfaden dabei war ein bisschen auch, was junge Leute ansprechen könnte, jugendliche Heilige darin aufzunehmen, auch zu gucken, dass Männer und Frauen vertreten sind. Es war ein bisschen schwierig, nur 9 vorzustellen. Ich hätte gern über mehr Heilige geschrieben.
Monsignore Kolfas, vielen Dank für Ihren Besuch. Wir haben jetzt gesprochen über Ihr Buch. Gleich werden Sie uns eine Leseprobe geben. An dieser Stelle darf ich Ihnen eine gute Zeit wünschen. Bis zum nächsten Mal und viel Freude jetzt an der Leseprobe von Monsignore Kolfas aus seinem Buch Ganz dein Maria.
Die Statue unserer lieben Frau von Quito in Ecuador zeigt die Mutter Gottes, wie sie auf der teuflischen Schlange tanzt und ihr dabei, wie es bereits im ersten Buch der Bibel vorhergesagt ist, den Kopf zertritt. Es ist in der Tat außergewöhnlich, die Madonna tanzend darzustellen. Was will uns dieses Bild sagen? Sie, die voll der Gnade ist, besiegt das Böse gleichsam ohne Mühe und voller Freude. Sich Maria zu weihen bedeutet, um auf das Gnadenbild von Quito anzuspielen, sich von ihr zu diesem Tanz führen zu lassen, der zwar auf Erden stattfindet, aber schon zu den Klängen einer Musik, die nicht von dieser Welt ist. Das ist die Kernaussage des Goldenen Buches. Wer sich Maria weiht, macht, beinahe so unbeschwert wie beim Tanz, schneller und leichter Fortschritte im geistlichen Leben als mit irgendeiner anderen Übung der Frömmigkeit. Die Marienweihe ist gleichsam der Auftakt zum Reigen eines wahrhaft christlichen Lebens, in dem sich stets aufs Neue 3 Schritte wiederholen. Jesus kennen, Jesus lieben, Jesus dienen. So ist die Marienverehrung keineswegs zweitrangig und, wie vielleicht manche meinen, eigentlich gar nicht notwendig. Nein, katholisch sein, so Papst Benedikt XVI., heißt marianisch sein.
Das war Weltkirche aktuell über Marienverehrung als Wesensmerkmal des Christseins. Haben wir heute gesprochen mit Monsignore Markus Hofmann und Monsignore Florian Kolfaus. Ich darf mich für heute verabschieden. Ich bin Volker Niggewöhner. Ihnen allen einen gesegneten Sonntag.